Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eLearning Inc. eLearning Inc. ist der Podcast der IMC für digitale Aus- und Weiterbildung mit mir, Vanessa Klein. In der letzten Episode habe ich bereits mit dem Design Thinking Coach Sebastian Plin darüber gesprochen, wie es uns am besten gelingt, kreative Ideen zu entwickeln. Heute möchte ich mich darüber unterhalten, wie wir zu selbstorganisierten Lernern in der Arbeitswelt der Zukunft werden, was uns motiviert und wie wir den Lernprozess nachhaltig gestalten. Aber auch darüber, was die Unternehmen dafür tun können, selbstorganisierte Lerner zu entwickeln, möchte ich sprechen. Dafür habe ich Benjamin Jaksch zu Gast. Er ist Trainer, Speaker und Lernenthusiast. Ben hilft täglich Menschen in Organisationen, sich immer wieder an neue Situationen anzupassen und Lösungen für komplexe Probleme zu finden und somit letztlich zu zukunftsfähigen Lernern zu werden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Ben, schön, dass du Zeit hast und heute hier bist.
Grüß dich, danke, ich freue mich auch da zu sein.
Du hast ja vor, glaube ich, etwa 3 Jahren angefangen, Workshops, Seminare und Vorträge zum Thema selbstorganisierten Lernen zu halten. Mhm. Eigentlich hast du ja aber etwas ganz anderes studiert, nämlich Elektrotechnik. Wie bist du denn von einer Ingenieurkarriere zu deiner heutigen Trainertätigkeit gekommen?
Für mich war das mehr oder weniger eigentlich, man könnte sagen, back to the roots, weil ich eigentlich, seit ich 12 Jahre alt bin, Nachhilfe gebe und deswegen das für mich immer schon mitgeschwungen hat, diese Leidenschaft zu vermitteln. Und dann war ich irgendwann, ich sag mal, weit genug, dass ich mich auch von dieser Ingenieurskarriere verabschieden konnte, die mir sehr viel Sicherheit gegeben hat, natürlich finanzieller Natur, aber ich dann irgendwann festgestellt habe, dass es für mich leidenschaftlich doch andere Bereiche gibt und deswegen bin ich dann zu dieser Trainertätigkeit, zur Coachtätigkeit gekommen.
In welchen Fächern hast du denn Nachhilfe gegeben?
Das waren damals hauptsächlich die Naturwissenschaften, aber teilweise auch in Englisch.
Ja.
Aber ja, hauptsächlich Mathe, Physik und Chemie. Und ich mache auch immer noch Mathematik, Abitur, Vorbereitung.
Ja, also Elektrotechnik ist ja auch sehr stark mathelastig. Was Absolut. Hast du denn in deinem Studium gelernt, was dir noch heute hilft?
Ich würde sagen, dass das, was ich dort wirklich gelernt habe, ist, wie man Probleme löst.
Und was schätzt du an deiner heutigen Tätigkeit am meisten? Die Abwechslung, die Arbeit mit den Menschen oder ist es nochmal was ganz anderes?
Dass mir die Augen leuchten. Also wenn ich mir heute irgendwie Videos anschaue, ich habe auch damals schon, als ich als Produktmanager gearbeitet habe, das ein oder andere Video dann für die Firma aufgenommen. Und wenn ich mir das anschaue, da sehe ich irgendwie, da vermisse ich was in meinem Gesicht. Und das spüre ich heute, wenn ich jetzt vor einer Gruppe stehe oder mit Menschen zusammenarbeite, dass es jetzt halt inhaltlich auch an ein Thema rangeht, das mich zum Leuchten bringt. Und das ist für mich das Allerwichtigste, dass es mir damit irgendwie gelingt, tatsächlich sogar Geld zu verdienen.
Das ist
wie ein
top.
Gewinn im Lotto.
Du arbeitest in deinen Coachings ja auch viel mit körperlicher Bewegung und warst einige Jahre in der Fitnessindustrie tätig. Mhm. Wie passt denn das jetzt zusammen, Lernen und Sport?
Also ich glaube, es war Gerald Hüther, der das in irgendeinem seiner Bücher gesagt hat, also dass jeder Mensch, der sich mit Lernen und Weiterentwicklung beschäftigt und dabei nicht den menschlichen Körper mit beachtet, soll diesen Missstand erstmal erklären. Und ich finde, das sagt das ganz gut, weil Lernen ist körperlich. Also damit Lernen stattfindet, muss sich im Gehirn tatsächlich physisch etwas ändern. Da entsteht wirklich eine echte Verbindung. Und das heißt, wenn wir uns mit Bewegung beschäftigen, wo wir wirklich physisch auch arbeiten, dann passiert natürlich sehr, sehr viel im Gehirn und da können wir ganz, ganz viel auslösen, was wir sprachlich gar nicht formulieren können. Deswegen gehört für mich das eine und das andere wirklich ganz, ganz fest miteinander zusammen.
Und wann hast du das letzte Mal Sport gemacht?
Gestern.
Und musstest du dich motivieren?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, weil für mich ist das so diese Beschäftigung mit mir selbst, wenn man will, ist auch irgendwo sehr meditativ. Also ich kann zwar nicht gut mich hinsetzen und meditieren, aber ich kann sehr gut mir meine Sportsachen anziehen und dann da zu mir finden, in Anführungszeichen. Und deswegen ist es für mich immer auch eine Beschäftigung mit mir selbst, wo ich etwas über mich lernen kann. Und egal, ob ich dann 10 Kilometer laufen gehe oder ob ich irgendwo in einen Trainingspark gehe, wo ich dann trainiere, da ist immer das Potenzial irgendwie für mich, was über mich zu lernen. Deswegen ist es für mich eigentlich ganz einfach, das zu tun.
Ja, ich glaube, jetzt geht das aber nicht allen unseren Hörern so. Würdest du sagen, dass es manchen Menschen schwerer fällt als anderen, sich selbst zu motivieren?
Jein, also Motivation, wenn man es jetzt von der Definition her betrachtet, dann ist Motivation immer die Summe aller Beweggründe, die dich zu irgendeinem Verhalten bewegen. Das heißt, ich glaube, dass es per se nicht den Zustand des Unmotiviertseins gibt, sondern es gibt halt zum gewissen Zeitpunkt Gründe, die dann für etwas anderes sprechen.
Aber was also das unterscheidet heißt, wenn ich, dann zum Beispiel ein Sportmuffel von einem Top-Athleten?
Das sind viele Sachen, wo auch noch, also Motivation ist wirklich hochkomplex. Okay. Und ich finde, das wird auch in so in der Populärliteratur oder auch so in auf den sozialen Medien wird es immer so platt getreten, als wäre es so einfach. Zu Motivation gehört halt auch sowas dazu wie Selbstkontrolle, Selbstregulation, Willenskraft. Und das ist nicht nur dieses, ich schreibe jetzt hier irgendwo ein schönes Zitat irgendwo hin und dann rennen wir alle in den Sonnenuntergang, sondern es ist wirklich hochkomplex, was da noch alles dazugehört. Und das eine ist eben diese, ich sag mal, primäre und sekundäre intrinsische Motivation, die jeder von uns in sich trägt, die uns zu irgendeinem Verhalten anregt. Das ist auch mehr oder minder irgendwie fix. Aber dann gibt's noch sehr viele andere Eigenschaften, die man sich eben aneignen kann. Und wenn man jetzt den Sportmuffel vergleicht mit dem Top-Athleten, der Top-Athlet hat wahrscheinlich nicht mehr Lust auf das Training. Es ist ja auch nur dieses, jemand, der dann wirklich viel trainiert, der sieht halt einen bestimmten Zweck darin und deswegen tut er das. Und wenn jetzt der Sportmuffel in dem Moment nicht die Gründe sieht, sozusagen, was spricht jetzt gegen Chips und Netflix und was spricht für, ich gehe laufen oder das, dann braucht er halt irgendwie andere Strategien, um das tatsächlich umzusetzen.
Ja, das ist spannend, was du jetzt sagst, weil du hast ja jetzt auch schon von der Definition gesprochen und intrinsischer Motivation und anderen Faktoren. Intrinsische Motivation bedeutet ja, dass wir von uns selbst heraus motiviert sind, etwas zu tun. Mhm. Aber reicht immer intrinsische Motivation oder braucht man manchmal doch externe Faktoren wie die Aussicht auf ein höheres Gehalt, um den Schweinehund zu überwinden?
Wenn man sich jetzt den Sportmuffel zum Beispiel anschaut, da spielt aus meiner Sicht der Faktor Spaß die größte Rolle. Also niemand wird von heute auf morgen zum Sportler mit einer Sportart oder mit einer Art der Bewegung, die ihm keinen Spaß macht. Weil man sieht in der kurzen Zeit noch keine Erfolge. Das ist ja auch das, was man irgendwie braucht, um bei der Stange zu bleiben sozusagen. Und wenn mir das dann keinen Spaß macht, also wenn nicht so ein bisschen intrinsische Motivation dabei ist, na dann höre ich nach 1-2 Wochen wieder auf und probiere es dann vielleicht ein paar Monate später mit irgendeiner anderen Sportart nochmal.
Ja, das stimmt absolut. Was rätst du denn dann also unseren Hörern mit Motivationsproblemen in den ein oder anderen Bereichen ganz konkret? Hast du dann so einen Master-Tipp vom Experten sozusagen?
Ich würde es in zwei aufteilen. Das eine, gerade wenn es jetzt um das Thema Bewegung geht, ist wirklich die Frage, wie viel bin ich bereit zu geben? Also und wie kann ich das irgendwie in meinen Alltag, in meinen Lebensstil integrieren? Und dann muss es nicht sein, dass ich 5-mal in der Woche ins Fitnessstudio renne und da Gewichte durch die Gegend schmeiß, sondern das können auch ganz andere, kleinere Sachen sein.
Das wäre ja dann auch beim Lernen jetzt, dass man jetzt nicht sagt, man muss an einem Tag das Buch von vorne bis hinten durcharbeiten, sondern vielleicht auch, dass man sich mal nur die 10-minütige Audiodatei dazu auf dem Weg zur Arbeit anhört. Da könnte man das
absolut.
Ja auch.
Absolut. beim Lernen spielt dann natürlich noch mit rein, dass dieses das Buch von vorne nach hinten durchlesen vielleicht fürs Gehirn auch gar nicht so super ist.
Ja.
Also im Hinblick darauf, was dann davon tatsächlich hängen bleibt. Genau. Und vielleicht noch ergänzend der zweite Tipp,
genau,
auch für den Sport, sich auch wirklich überlegen, was ist denn das Ziel? Also wo will ich denn überhaupt hin? Und dann überlegen, wie mache ich jetzt daraus eine echte Handlung, die ich tue? Das ist ganz, ganz wichtig, dieses aus der Vergangenheit in die Gegenwart holen. Und da sowas wie eine smarte Zielsetzung, was ja aus dem Projektmanagement kommt, was aber tatsächlich für Privatpersonen, das mache ich sehr viel im Coaching, mache ich sehr viel mit Gruppen, was wirklich für eine Privatperson sehr, sehr viel bringt, also das Ziel wirklich smart zu definieren, dann funktioniert das.
Das kann man ja auch in der persönlichen Weiterentwicklung im Unternehmen, dass man sagt, da und da möchte ich jetzt hin und das muss ich dafür jetzt noch lernen. Auch da geht
absolut
das.
Absolut. Weil keine Strategie scheitert daran, dass die Leute nicht wissen, warum man es tut, wie man es tut und was man tut. Das scheitert daran nicht, weil klar wissen die Leute, wenn sie mehr verkaufen wollen, wie sie mit ihren Kunden umgehen müssen, warum sie das tun und so weiter. Da gibt es das sogenannte Fat Smoker Syndrome. Das hat ein Schriftsteller, der heißt David Meister, hat das geprägt. Also der übergewichtige Raucher, bei dem liegt es nicht daran, dass er nicht weiß, dass es ungesund ist und dass er Rauchen aufhören müsste und weniger essen, sondern es ist die Frage, was bin ich bereit dafür zu opfern und wie kriege ich das in meinen Lebensstil?
Ja, das ist ein gutes Bild dafür.
Mhm.
Wenn dann jetzt also die Motivation da ist, sage ich mal, also wenn man auch weiß, also wie man da hinkommt, wie startet man dann mit dem Lernprozess, also die ersten Schritte und wie geht man am besten vor?
Da würde ich dazu sagen, dass man einmal beachten muss, dass Lernen tatsächlich schon automatisch ist. Also wir lernen ja unweigerlich täglich dazu. Und das ist natürlich gut. Und jetzt ist nur die Frage, wie können wir diesen Prozess tatsächlich zu unserem Vorteil nutzen? Und da verwende ich ganz gern mein eigenes Modell. Ich nenne das zyklische Lernmodell. Das gibt's auch in anderer Form, heißt dann natürliches Lernen oder gibt's auf irgendwelchen Plakaten. Und die vier Schritte, die dort in dem Modell drin sind, ist eben ausprobieren, informieren, implementieren und reflektieren. Und in diesem Kreislauf läuft's eigentlich immer ab. Und egal, ob ich mich jetzt im Bereich laterale Führung oder im Bereich Achtsamkeit weiterentwickeln möchte, muss ich halt gucken, wie komme ich in so einen Zyklus. Und das Tolle ist, dass ja eigentlich dieser Kreislauf, ich kann den von jeder Seite betreten. Also zum Beispiel kann ich in dem Ausprobieren einsteigen. Ich probiere jetzt einfach mal, wie kann ich in einer stressigen Situation ruhiger bleiben, wenn das für mich ein Ziel ist. Und wenn ich dann feststelle, okay, jetzt hat es irgendwie nicht geklappt, dann mache ich den Schritt, dass ich mich informiere. Also was gibt's denn zu dem Thema Stressmanagement, alles für Informationen? Wo habe ich mögliche Anknüpfungspunkte? Und wenn ich einen möglichen Anknüpfungspunkt gefunden habe, dann implementiere ich das beim nächsten Mal. Und dann reflektiere ich darüber, was mir das jetzt schon gebracht hat und was nicht, und komme dann quasi wieder beim Ausprobieren raus. Das Einzige, was aus meiner Sicht da wirklich notwendig ist, ist, dass man diesen Prozess wirklich bewusst gestaltet und steuert.
Jetzt schreibst du auf deiner Website und deinen Artikeln häufiger darüber, ein effizienter Lerner zu werden.
Mhm.
Irgendwie musste ich dabei an das Sprichwort Zeit ist Geld denken. Wie stark stimmst du denn dieser Aussage zu im Weiterbildungsbereich oder eben im Lernprozess?
Also mit effizient meine ich jetzt gar nicht mal, dass wir unsere Zeit effizienter nutzen können, sondern mehr, dass die Inhalte, die ich aufsauge, tatsächlich auch zur Anwendung kommen.
Dass man nicht nur theoretisches Wissen hat, aber am Schluss nicht weiß, was man damit anfangen soll, sozusagen.
Genau, weil diese Art des Lernens, die haben wir in der Schule schon, haben wir in der konventionellen Personalentwicklung schon, haben wir in der Universität schon. Das bringt flächendeckend nicht unbedingt so viel, wenn wir wirklich weiterkommen wollen.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch immer so, das Lernen fürs Leben und auf Dauer. Was denkst du denn, hilft uns, dass frisch gelernte Informationen auch ins Langzeitgedächtnis kommen? Ist das dieses zyklische Wiederholen?
Also wenn man sich wirklich die reine Verankerung von Information im Langzeitgedächtnis anguckt, dann ist es natürlich eine Art der Wiederholung, aber es muss unterschiedlich wiederholt werden. Das heißt, wir brauchen verschiedene Anknüpfungspunkte bei uns im Gehirn. Das heißt, eine Information wird dann sehr gut verankert, wenn ich sie plötzlich mit ganz vielen verschiedenen anderen bereits bestehenden Konzepten in meinem Gehirn verankern kann. Natürlich kommt dann noch dazu sozusagen, dass immer ein gewisser Überraschungsgrad und Neuigkeitsgrad bei so einer Information extrem wichtig ist. Alles, was irgendwie neu und außergewöhnlich ist, das können wir uns auch sehr, sehr gut merken. Und natürlich immer eine Lösung für ein bestehendes Problem, wenn uns das irgendwie weiterbringt, dann bleibt es auch im Langzeitgedächtnis.
Ja, cool. Danke dir schon mal. Jetzt würde ich als letzten Blog vom Podcast noch gerne die Unternehmenssicht beleuchten und ein bisschen jetzt weg von den individuellen Tipps gehen. Und zwar, du schreibst auf deiner Website, gut gestellte Fragen sind für den Lernerfolg viel wertvoller als komplizierte Erklärungen. Was bedeutet das denn für Weiterbildungsverantwortliche und Unternehmen? Welche Rolle kommt Ihnen damit zu?
Also, wir haben ja quasi das Konzept Schule irgendwie auch im Unternehmen angewandt. Und ich glaube persönlich, dass uns das nicht gut tut, sozusagen, dass wir da auch diese Lehrer-Schüler-Rolle haben. Viele Unternehmen erleben das mittlerweile schon, dass sie eben den Mitarbeitern die Freiheit geben, über ihren eigenen Lernprozess zu entscheiden. Und mit der Freiheit kommt natürlich gleichzeitig auch die Verantwortung. Und das ist das Allerwichtigste, dass diese Verantwortung wirklich bei den einzelnen Mitarbeitern aufgehängt ist. Und das heißt aber auch, dass ich mich quasi in der Personalentwicklung, wenn ich für Personalentwicklung selber verantwortlich bin, dass ich mich da auch ein bisschen dann rausnehmen muss, weil ich wirklich akzeptiere die Verantwortung, dass die Leute weiterkommen, haben sie selber. Und das bedeutet, dass ich sie eigentlich eher mit Fragen begleite, als ihnen irgendwie etwas vorgebe.
Ja, das ist ja auch ein häufiger Begriff, dass Personalverantwortliche mehr die Rolle des Lernbegleiters übernehmen sollen. Welche Rolle, denkst du denn, können moderne Technologien spielen, eben in dieser Entwicklung oder im modernen Lernen?
Ich glaube, dass das zweierlei ist. Das eine ist, dass es uns endlich gelingt, dieses 500 Jahre alte Instrument namens Vorlesung abzuschaffen. Ich finde es wirklich absurd. Das kommt aus einer Zeit, wo es noch nicht genug Bücher gab. Deswegen setzt man jemand hin, der liest das Buch vor. Daher kommt dieser Begriff und daher kommt diese Institution. Finde ich echt absurd, dass wir das in der Form haben, weil wieso machen wir es nicht so, dass wir das einfach einmal aufnehmen und dann quasi gezielt an die Leute ausstrahlen, wann sie Zeit dafür haben und es ihnen gerade passt. Weil dann können wir nämlich diese wirklich wertvolle Zeit, wo so viele Menschen zusammenkommen, auch dafür nutzen, dass wir so viele Menschen in einem Raum haben. Das ist doch sensationell. Da müssen wir keine Vorlesung haben. Das ist das eine eben, wo ich glaube, wenn man das schafft, das so zu vervielfältigen, dass dann die Menschen aus dem richtigen Grund sozusagen zusammenkommen und gleichzeitig können wir die Technologie nutzen. Und wenn man jetzt an eine künstliche Intelligenz denkt, die sich mit den Lernern mitentwickelt und ich weiß sozusagen, wer ist wo im Lernprozess, dass ich dann eben auch Leute zusammenbringe, die gerade auf derselben Stufe stehen, die die gleichen Fragen haben oder Leute, die gewisse Fragen schon beantwortet haben, mit denen zusammenbringen, die diese Fragen gerade stellen. Und dann können wir nämlich einen kollaborativen Austausch hinbekommen und können die Technologie dafür nutzen. Und das sind so die zwei Dinge, wo ich sehe, da wird Technologie eine große Rolle spielen.
Ja, das sind auf jeden Fall zwei spannende Ansatzpunkte. Dann würde mich nochmal mit Blick auf die Anfangsmotivation, über die wir ja schon viel gesprochen haben, interessieren. Was motiviert denn eine ganze Organisation? Also ist da was anders als bei Individuen?
Das kommt jetzt darauf an, welche Organisation man anguckt. Irgendwie ist natürlich bei allen steht so das Ziel drunter, dass sie ja einerseits überleben müssen und andererseits auch wachsen müssen, um zu überleben. Also zumindest, wenn man jetzt der modernen Betriebswirtschaftslehre glaubt. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht immer noch der größte Antrieb für die meisten Organisationen. Und da glaube ich, dass wir die Motivation, die ein Unternehmen hat, die ist noch an einer ganz anderen Stelle, als wo sie vielleicht hinkommen könnten. Aber ich glaube, es gibt schon die ein oder andere kleinere Organisation, die, wenn sie zusammenkommen, wirklich Dinge tun, um sie für ihr Befinden gut zu machen. Und das finde ich gut.
Also was wäre dann da jetzt dein Tipp für die Personalverantwortlichen, die jetzt irgendwie eine ganze Organisation motivieren müssen, zu lernen, sage ich mal, oder sich weiterzuentwickeln?
Also ja, das ist, ich glaube, das ist die 1-Million-Euro-Frage irgendwie. Ja. Oder vielleicht noch mehr Millionen Euro, weil einerseits, dadurch, dass wir uns in diesem System bewegen, ist irgendwie dieses Wachstum ganz normal und ist dann auch für eine Organisation ganz normal, dass da gewisse Dinge passieren, die dann wieder zu Stress führen und so weiter. Aber ich glaube, wenn es irgendwie gelingt, dass wir dieses junge Unternehmertum, wo ganz oft wirklich die Frage dahinter steht oder wo sich ein junges Unternehmen überlegt, wie können wir jetzt denn dieses Problem wirklich lösen? Und da glaube ich gar nicht, dass man groß über Motivation und Lernen und so weiter nachdenken muss, wenn man sich wirklich gemeinsam hinhockt und guckt, schaut mal, wir haben hier dieses Problem und das Problem ist nicht, dass wir gerade kein Geld verdienen, sondern das Problem ist ein Problem, das die Menschheit hat. Und wenn wir uns jetzt gemeinsam an den Tisch hocken und versuchen, das Problem zu lösen, dann ist es ganz automatisch, dass wir in diesem Prozess dazu lernen müssen. Und dann ist es gar nicht dieses, ich habe jetzt hier so einen Riesenapparat, in dem 100.000 Menschen arbeiten und wir versuchen das jetzt irgendwie am Leben zu erhalten und die Produkte, die wir haben, noch größer und noch grüner oder noch sonst irgendwas zu machen, sondern dann hat das Ganze in einen ganz anderen Dreh, sage ich jetzt mal. Und da bin ich gespannt, weil das ist für mich auch ein Teil des Wandels, der gerade passiert. Die Technologie, klar, die löst so ein paar Dinge aus, aber ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht jetzt gerade auch mit Klimawandel und mit all den Entwicklungen, die wir ansonsten beobachten, tut sich auch irgendwie gerade was, dass Leute wirklich nachdenken, ja, was ist denn eigentlich das Grundproblem, das wir versuchen hier zu lösen?
Okay, also es geht praktisch so ein bisschen drum, dass man ein gemeinsames Problem oder es kann ja auch eine gemeinsame Zukunftsvision, also dass man das eher schafft, wo jeder denkt, er kann irgendwie das beeinflussen oder also wo so ein gemeinsames, kollektives, ich kann was bewirken entsteht.
Absolut, weil sobald der Mensch eben Selbstwirksamkeit erlebt, also ich habe hier eine Kompetenz, die wird eingesetzt und es bewegt sich was, dann musst du über Motivation und das gar nicht reden, weil das ist dann automatisch da. Und während wir in diesen großen Organisationen ganz, ganz oft Projekte für die Tonne machen und Leute beschäftigen mit Dingen, damit sozusagen das Unternehmen auf dem Papier noch wächst, wäre das in so kleineren Organisationen, die sich tatsächlich darum kümmern, dass Dinge sich bewegen, eine ganz, ganz andere Entwicklung. Und da müssen wir dann gar nicht über diese Themen sprechen.
Also weil der Mensch Antwort auf die 1-Million-Euro-Frage irgendwie Selbstwirksamkeit schaffen. Wenn wir das.
Genau. Wenn uns das gelingt, dann, ja, wie gesagt, dann müssen wir über diese Themen eigentlich gar nicht mehr sprechen, dann arbeiten wir einfach. Also.
Ja, super.
Ja.
Dann danke ich dir hier. Ich würde den Podcast noch mit zwei persönlichen Fragen an dich kurz abschließen. Mhm. Und zwar, also da sind wir jetzt noch ganz nah am Thema. Kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig für sich angehen sollen?
Sehr gute Frage. Ich würde den Leuten empfehlen, nicht darüber nachzudenken, was möchte ich denn alles lernen, sondern was will ich eigentlich tun?
Ja.
Also, und sobald ich mir überlege, was will ich eigentlich tun und warum tue ich das auch, ist es ganz automatisch, dass sich so, Bereiche in deinem persönlichen Puzzle auftun, wo du sagst, ah, hier brauche ich noch was und da brauche ich auch was. Und das ist der Kontext, den das Gehirn sowieso braucht, um zu lernen.
Das war ja das, was du auch schon bei der Motivation angesprochen hattest.
Genau.
Ja.
So würde ich das auf jeden Fall angehen.
Cool, danke. Und dann noch als letztes, hast du eine Empfehlung, welche Person ich zum Thema Weiterbildung in einer der nächsten Folgen mal interviewen könnte?
Sehr, sehr gute Frage. War wenig tatsächlich auch versucht, zu dem Thema mal heranzuholen. Also ich bin so in diesem deutschsprachigen Rednerraum sehr interessiert und ein Mensch, der mich da sehr bewegt, ist der Gunter Dück. Der ist sehr, sehr bekannter Keynote-Speaker und ehemals eben bei der IBM. Und ich finde, der hat immer sehr, sehr gute Ideen im Bereich Innovation gehabt und hat die nach wie vor. Und da würde ich mir gerne mal von ihm anhören, was denn er in diesem Bereich glaubt. Weil die Sachen, die er über die Jahre immer wieder vorhergesagt hat, was jetzt technologische, digitale Innovation anging, die Vorhersagen waren immer sehr, sehr gut. Und da würde mich interessieren, was meint er zu dem Thema Weiterbildung?
Ja, auf jeden Fall. Dann sage ich jetzt mal danke.
Und ja, ich danke auch.
Es war ein total spannendes Interview. Ja.
Danke, hat mir auch sehr gut gefallen.
Bis bald.
Bis bald, mach's gut.
Das war mein Interview mit Ben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Feedback und Anregungen könnt ihr mir über Social Media mit dem Hashtag Schlaufuchs mitgeben. Die nächste Folge erscheint wie immer am 4. Freitag im nächsten Monat, also am 27. September, und wird sich noch etwas genauer mit dem Thema Lernkultur beschäftigen. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast auch gerne bei iTunes und Spotify abonnieren. Bis dahin sage ich, stay tuned. We empower people.